Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Noch bis 12 Uhr die Sendung Der Vormittag im Deutschlandfunk. Und nun mit dem Neuesten aus Umwelt und Verbraucher. Und Britta Fecke, da steht ganz am Anfang die Digitalisierung im Gesundheitswesen, eine Serie im Vordergrund.
Ganz genau. Wir werden über die Vor- und Nachteile des Implantateregisters berichten. Zu Beginn geht es aber um Gutscheine statt Geld. Das plant nämlich die Bundesregierung für ausgefallene Kultur- und Sportveranstaltungen. Details erfahren Sie in wenigen Minuten. Wir kümmern uns um das Kinderumgangsrecht für getrennte Eltern in der Corona-Krise und treiben es bunt. Wir färben Ostereier natürlich. Das ist das Thema des Verbrauchertipps. Don Giovanni auf die nächste Spielzeit verschoben, das Schwimmtraining fällt bis auf Weiteres aus und der Portugalurlaub fällt sowieso ins Wasser. Verbraucher und Verbraucherinnen, die wegen der Corona-Krise ihre Karten und Abos für Veranstaltungen nicht nutzen können, sollen nun kein Geld bekommen, sondern mit Gutscheinen entschädigt werden. Das hat das Bundeskabinett heute Morgen entschieden. Mein Kollege Johannes Kuhn war dabei. Herr Kuhn, für welche Veranstaltungen sollen denn die Gutscheine ausgestellt werden?
Also die Gutscheinregelung betrifft zunächst einmal alle Tickets, die vor dem 8. März gekauft wurden. Das ist der Stichtag und die dann nicht wahrgenommen werden konnten. Und es geht um Kultur und Sport im weiteren Sinne. Zum Beispiel natürlich Konzerte oder Bundesligaspiele, aber auch Freizeitparks, Dauerkarten in Museen, Jahreskarten für Schwimmbäder oder Fitnessstudios. Also eine ganze Reihe von Veranstaltungen in Anführungszeichen. Dahinter steckt natürlich der Wunsch, auch der Veranstaltungsbranche, nicht alles sofort zurückzahlen zu müssen, weil man dann in die Gefahr der Insolvenz geht. Deswegen argumentiert die Bundesregierung, das ist jetzt so eine Art Stundung, die der Kunde den Veranstaltern gewährt. Das Recht auf Geld zurück besteht weiterhin, nur eben nicht sofort.
Gilt diese Regelung auch für Reisen, die frühzeitig gebucht wurden?
Ja, das Corona-Kabinett hat ja eine solche Regel auch für Pauschalreisen und Flugtickets vorgeschlagen vergangene Woche. Aber da hat der Gesetzgeber national gar keine Handhabe. Dafür müssen die entsprechenden EU-Richtlinien in Brüssel geändert werden. Da wirkt man auch bei der Kommission darauf hin. Und da gibt es im Moment auch sehr viele Verbraucherbeschwerden, dass jetzt schon Fluglinien versuchen, das Ganze mit Gutscheinen sozusagen zu bereinigen und nicht das Geld zurückzugeben, wie es das Recht ist. Das ist vor allem in einem Zusammenhang problematisch, wenn nämlich wieder im Laufe des zweiten Halbjahres eventuell gereist werden darf, dann ist schon absehbar, dass das sehr, sehr viel teurer wird. Also der Flug kostet dann vielleicht nicht mehr die 250 Euro, die ich bezahlt habe, sondern 500 Euro und ich sitze dann auf einem Gutschein und kann es vielleicht gar nicht wahrnehmen.
Wie lange sollen denn diese Gutscheine überhaupt gültig sein?
Die Gutscheine sollen bis Ende 2021 eingelöst werden. Wenn das dann nicht passiert ist, gibt es das Geld zurück. Es gibt aber auch sogenannte Härtefallregeln. Das heißt, ich habe zum Beispiel für 100 Euro zwei Tickets gekauft und jetzt geht mir selber das Geld aus. Da kann ich den Härtefall geltend machen. Das ist allerdings noch nicht detailliert geregelt. Das geht jetzt auch erst ins parlamentarische Verfahren. Da wird es vielleicht konkreter. Denn die Frage ist ja, wie weiß ich das nach, dass ich ein Härtefall bin? Muss ich dann zum Beispiel meinen Kontoauszug hinschicken oder meine Bescheinigung vom Arbeitsamt? Das wäre alles sehr problematisch und das ist auch eine Lücke, die Verbraucherschützer beklagen.
Was ist denn die sonstige Kritik der Verbraucherschützer?
Ja, der Verbraucherzentrale Bundesverband hat einige Kritikpunkte, vor allem grundsätzlich. Denn man bekommt im Moment viele Rückmeldungen von Verbrauchern, die eigentlich ihren Veranstaltern und Sportvereinen helfen wollen und fragen, wie das geht. Der Gutscheinzwang könnte das so ein bisschen umkehren. Und man ist auch grundsätzlich der Meinung, dass man vielleicht besser einen Rettungsschirm über Kultur- und Sportveranstalter gespannt hätte an staatlichen, statt jetzt sozusagen die Verbraucher zu Darlehensgebern zu machen, ob sie das wollen oder nicht. Und das ist ja auch in der Tat so, dass die Forderungen aus der Veranstaltungsbranche nach einem Notfallfonds immer lauter werden. Spätestens, wenn eben die Sommerfestivals wegbrechen sollten, weil dann geht es nochmal um ganz andere Summen als jetzt. Und schon bis Ende Mai fallen 80.000 Veranstaltungen aus.
Gutscheine statt Geld. Johannes Kuhn hat uns beschrieben, was die Bundesregierung im Detail geplant hat. Vielen Dank dafür. Der internationale Think Tank Carbon Tracker warnt davor, dass die weltweiten Rettungspakete und Subventionen im Zuge der Corona-Krise die Laufzeiten unrentabler Kohleprojekte verlängern könnten. Besonders in China sei das Risiko groß, wo die nationale Energieagentur angekündigt hatte, angesichts der Krise Kohleinvestitionen zu erleichtern, um die Wirtschaft anzukurbeln. Auch in Deutschland hat der Klimaschutz im Moment keine Priorität. Barbara Schmidt-Matern berichtet.
Es geht jetzt darum, Leben zu retten.
Mahnt mitten in der Corona-Krise auch die Bundesumweltministerin. Doch Svenja Schulze denkt längst weiter. Künftige Konjunkturpakete müssen um jeden Preis klimafreundlich sein, fordert die Sozialdemokratin. Unterstützung erhält sie von Felix Mattes vom Öko-Institut.
Wir haben ja diese Klimaschutzmaßnahmen nicht aus Jux und Dollerei ergriffen. Von daher halte ich es für völlig irrsinnig, die Debatte um die Corona-Krise gegen die riesige Klimaproblematik auszuspielen, weil das Problem nicht weggeht.
Doch längst gibt es Warnungen, die angeschlagene Wirtschaft nicht noch mehr zu belasten. Manche FDP- und CDU-Politiker stellen die CO2-Einsparziele in Frage.
Die Wirtschaft liegt am Boden. Und dann gleich noch mal eins obendrauf und noch mehr Unternehmen und Arbeitsplätze gefährden. Vielleicht sollten wir jetzt mal darüber reden, wie wir Arbeit und Wirtschaft entlasten statt belasten,
schreibt der Bundestagsabgeordnete Thomas Bareis bei Twitter. Der CDU-Politiker wirft den Grünen vor, sie würden einen höheren CO2-Preis als abgemacht fordern. Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer ist erstaunt.
Niemand, jedenfalls nicht bei den Grünen, will im Moment jetzt gerade in der Krise irgendetwas an zusätzlichem CO2-Preis machen, sondern es geht einzig und allein darum, dass das, was beschlossen ist, dass das auch verlässlich umgesetzt wird.
Damit meint Krischer die für kommendes Jahr geplante Erhöhung des CO2-Preises von 10 auf 25 Euro. Darauf hatten sich Grüne und Bundesregierung im Vermittlungsausschuss geeinigt. Daran will selbst Thomas Bareis nicht rütteln.
Natürlich gelten unsere Beschlüsse. Klimaschutz wird ernst genommen. Aber ich glaube auch, dass in Zeiten von einer solchen Krise wir durchaus auch schauen müssen, dass wir nicht die Wirtschaft abwürgen sollten,
sagt Bareis im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio. Als Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium weiß der Christdemokrat genau, dass die Industrie längst Investitionen in den Klimaschutz plant. Ideen für einen Green Deal nach der Corona-Pandemie kursieren bereits. Umso mehr drängen Opposition und Umweltverbände jetzt zur Eile. Das Klimakabinett der Bundesregierung müsse spätestens bis Mai zusammentreten, um wichtige Entscheidungen nicht zu verschleppen. Es geht um den Kohleausstieg, um die versprochenen Hilfen für die Braunkohleregionen, um den Ausbau von Wind- und Solarenergie, um die Planung des neuen CO2-Preises und die Senkung der Strompreise.
Klimaschutz hat im Moment keine Priorität. Barbara Schmattern berichtete für uns aus dem Hauptstadtstudio. Mark Twain hätte an diesem deutschen Konstrukt seine helle Freude gehabt. Gemeint ist das Implantate-Register-Einrichtungsgesetz. Mithilfe dieses Registers sollen Produktfehler an Herzklappen oder Silikonimplantaten früher auffallen und betroffene Patientinnen und Patienten schneller kontaktiert werden. In unserer Serie Digitalisierung im Gesundheitswesen schaut Peter Welchering heute auf die Vor- und Nachteile dieses Registers für Implantate.
Peter Bauer, Chef des IT-Sicherheitsunternehmens McAfee in Deutschland, war vor einiger Zeit mit einem außergewöhnlichen Fall konfrontiert. Kriminelle wollten einen Politiker erpressen. Sie drohten, Gesundheitsdaten des Politikers zu veröffentlichen, die für ihn das gesellschaftliche und somit berufliche Aus bedeuten würden. Peter Bauer.
Es wurden Gesundheitsdaten gestohlen und diese wurden halt genutzt, um jemanden zu erpressen und zu diffamieren. Der Politiker hat das damals öffentlich gemacht und dann wurde der Sache halt nachgegangen und dann hat sich halt herausgestellt, dass einfach ganz spezifische Daten von ihm gestohlen wurden im Rahmen von einer größeren Aktion. Es war nicht eine gezielte Aktion, sondern im Rahmen einer größeren Aktion.
Die Erpresser hatten die Gesundheitsdaten des Politikers aus dem Darknet. Als Darknet wird der Teil des Internet bezeichnet, der nur über das Tor-Netzwerk erreichbar ist, das größtmögliche Anonymität bietet, aber auch illegale Geschäfte erleichtert. Peter Bauer.
Im Darknet gibt es einen Markt für Gesundheitsdaten. Also die gestohlenen Daten gehen in der Regel ins Darknet, weil sie dort über einen bestimmten Wert halt verkauft werden. Dann kann man sich dort natürlich gezielt an Daten orientieren und Daten einkaufen, so wie man es im ganz normal im Wirtschaftsumfeld mit Personendaten, Wirtschaftsspionage, Politikerdaten, wie man die halt beziehen kann. Und dann wird ein Preis ausgehandelt und darüber entsteht dort ein Wirtschaftskreislauf.
Ausgespäht werden dabei zunehmend medizinische Datenbanken. Ausgerechnet die Bundesregierung könnte solchen kriminellen Hackern das Geschäft erleichtern. Seit Januar 2020 ist das Implantateregister Errichtungsgesetz in Kraft. In einem Implantateregister sollen Hüft- und Knieprothesen, aber auch Brustimplantate, Stents und andere erfasst werden. Gegen solch ein Register kann niemand etwas haben. Wie solide ein Herzschrittmacher arbeitet oder ob Risiken für ein bestimmtes Brustimplantat bekannt sind, das wollen Patienten wissen und sie begrüßen es, wenn ihre Ärzte das vor einer Operation abklären. Das Implantate-Errichtungsgesetz schreibt aber auch vor, dass der Patient, dem ein Implantat eingesetzt wird, ein Herzschrittmacher zum Beispiel, seine sämtlichen Patientendaten an das Register geben muss. Er hat kein Widerspruchsrecht gegen die Datenverarbeitung. Und das bedeutet, er kann auch nicht festlegen, unter welchen Bedingungen er seine Daten freigeben will. Die Pflicht zur vollständigen Datenabgabe ohne Widerspruchsrecht begründet der Unfallchirurg Professor Joachim Hassenpflug so.
Das ist ganz entscheidend für die Verlässlichkeit und Belastbarkeit der Ergebnisse. Denn wenn zum Beispiel Fälle, die problematisch sind, Problembereiche, nicht entsprechend im Register dokumentiert werden, ergibt sich ein ausgesprochen verzerrtes Bild.
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz war zu den Anhörungen über den Entwurf des Implantate-Errichtungsgesetzes im Deutschen Bundestag nicht einmal eingeladen. Die Datenschutzexperten der Gesellschaft für Informatik kritisierten das massiv und zogen daraus den Schluss, Chancen und Risiken seien nicht ausreichend abgeklärt worden. Sie sehen hier eine Aushebelung des Datenschutzes. Diese Aushebelung hätte die Bundesregierung mit einigen juristischen Klimmzügen hinbekommen, weil sie für das Implantate-Errichtungsgesetz eine rechtliche Grundlage geschaffen habe, die den Datenschutz einem größeren Nutzen für die Allgemeinheit unterordnet. Zunächst hatte das Bundesgesundheitsministerium auch noch damit argumentiert, dass die Patientendaten anonymisiert würden. Später war nur noch von einer Pseudonymisierung die Rede. Bei diesem Verfahren wird der Patientenname durch ein Pseudonym ersetzt. Es kann aber leicht auf die Identität eines einzelnen Patienten zurückgerechnet werden. An welchen Stellen Patientendaten pseudonymisiert und wo Klardaten verwendet werden, ist zudem bis heute unklar. Auch wer alles Zugriff auf diese Daten hat, ist nur unzureichend geregelt. Letztlich entscheidet darüber das Bundesgesundheitsministerium. Ebenso unklar ist, wie die Datenbanken des Implantateregisters abgesichert werden. Hier sehen Sicherheitsexperten wie der Informatikprofessor Hartmut Pohl eine Riesengefahr. Sie befürchten, dass die heiklen Patientendaten künftig von Online-Kriminellen ausgespäht werden. Hartmut Pohl.
Der erste Angriff auf diese Cloud oder dieses Rechenzentrum, der gelingt, sorgt dafür, dass die Daten auf dem Markt sind und das kann nie wieder korrigiert werden.
Sicherheitsexperten gehen davon aus, dass der illegale Handel mit Gesundheitsdaten in den kommenden 2 Jahren regelrecht explodieren wird.
Peter Welchering über die Vor- und Nachteile des neuen Implantateregisters. Knapp 75.000 Ehen mit minderjährigen Kindern wurden im Jahr 2018 geschieden. Dazu kommen noch viele Trennungen ohne Trauschein. Und alle Paare müssen sich darauf einigen, wie die Kindererziehung nach der Trennung geregelt wird. Wenn beide Eltern sich abwechseln, stellen sich angesichts der Corona-Beschränkungen einige Fragen, zum Beispiel, ob das Umgangsrecht weiterhin gewährt wird. Und was passiert, wenn ein Elternteil wegen Kurzarbeit den Unterhalt nicht mehr aufbringen kann? Sina Fröhlich ist diesen und vielen anderen Fragen nachgegangen.
Freitagnachmittag kommen die Kinder zum Vater und dessen Freundin. Eine Woche später geht es zur Mutter. Das ist das Umgangsmodell einer Berliner Familie und das gilt auch trotz der Pandemie.
Dieses Wechselmodell haben wir auch in den Corona-Zeiten beibehalten und es gab für uns eigentlich keinen Grund, das zu diskutieren. Und daher wechseln wir auch jetzt nach wie vor ohne Unterbrechung genauso weiter.
Doch so ist es nicht in allen Familien, sagt etwa Klaus-Peter Völmecke. Er ist stellvertretender Leiter des Amtes für Jugend, Kinder und Familie der Stadt Köln.
Wir haben die Beobachten sozusagen in den letzten Tagen, dass sich vereinzelt dann doch Elternteile melden, die beklagen, dass das Umgangsrecht sozusagen vom anderen Elternteil nicht eingehalten wird. Die Einzelfälle, die sich bei uns melden, da ist im Moment auch deutlich, dass Corona mit als Vorwand genommen wird.
Zulässig ist das nicht. Darauf weist Thülay Kocher hin. Sie ist Fachanwältin für Familienrecht in einer Kanzlei in Leverkusen. Das Umgangsrecht in Corona-Zeiten sei juristisches Neuland. Grundsätzlich gelte aber, Kinder haben Recht auf den Umgang mit beiden Elternteilen. Bisher vereinbarte Umgangstermine sollten trotz Ausgangsbeschränkungen beibehalten werden. Allerdings gäbe es auch Ausnahmen.
Zu zählen, beispielsweise eine nachgewiesene Infektion des anderen Elternteils oder aber einer anderen Person im Haushalt des Elternteils. Symptome, die aufgetaucht sind bei einem Elternteil, eine akute Erkältung des anderen Elternteils.
Dann kann der Umgang befristet ausgesetzt werden. Die Angst allein vor einer Ansteckung gehöre nicht dazu, betont die Anwältin. Doch was, wenn der Umgang trotzdem verweigert wird? Dann können sich Eltern auch an die Familiengerichte wenden. Die Familientherapeutin Gesine Götting leitet die Erziehungsberatungsstelle im Landkreis Peine und ist, was diesen Weg angeht, allerdings eher skeptisch.
Und hier muss man ja auch noch dazu sagen, dass auch die Familiengerichte und die Anwälte im Moment ihre Tätigkeiten sehr stark zurückgefahren haben, sodass für die Eltern auch kaum eine Möglichkeit besteht, jetzt den Rechtsweg zu gehen.
Gesine Götting versucht in ihren Gesprächen zu vermitteln. Sie rät Eltern dazu, Routine nicht zu verändern.
Wenn das Kind noch im Bindungsaufbau ist, das heißt in den ersten Lebensjahren, dann ist es natürlich fatal, wenn jetzt so eine wochenlange Unterbrechung stattfindet. Und dann ist auch zu verstehen, dass das Elternteil, was das Kind jetzt nicht sehen kann, ohnmächtig und verzweifelt ist.
Zugleich beobachtet die Therapeutin einen stärkeren Beratungsbedarf. Eltern seien verunsichert. Dürfen sie noch von einem Bundesland ins andere reisen?
Bestimmungen der Länder sind ja auch nicht einheitlich. Manchmal wird auch nicht explizit gesagt, ob nur sorgeberechtigte Eltern ihre Kinder jetzt noch sehen dürfen oder ob es auch für die nur umgangsberechtigten Väter und Mütter gilt.
Familienanwältin Kocher sagt, die Ausgangsbeschränkungen der einzelnen Bundesländer stehen dem Umgangsrecht nach ihrer Auffassung nicht entgegen. Probleme kann es auch mit der Unterhaltszahlung geben, etwa wenn der zahlende Elternteil den Job verliert, keine Einnahmen mehr hat oder in Kurzarbeit rutscht. Doch einfach den Unterhalt kürzen gehe nicht, sagt die Anwältin Kocher.
Grundsätzlich ist es so, bestehen Unterhaltsansprüche auch in Krisensituationen weiter. Eine nur vorübergehende Einkommensminderung für einige Monate dürfte nicht dafür ausreichen, eine Kürzung oder Aussetzung vorzunehmen. Eine Abänderung eines Unterhaltstitels dürfte nur bei einer dauerhaften Einkommensminderung erfolgreich sein.
Das Bundesfamilienministerium erklärt dazu auf Anfrage, für schlechtere Zeiten müsse der unterhaltspflichtige Elternteil Rücklagen bilden und diese nun verbrauchen. Möglich sei auch eine Ratenzahlung und man könne die festgelegte Summe auch vom Jugendamt überprüfen lassen. Und für den Unterhaltsbeziehenden gilt, hat er die alleinige Erziehungsverantwortung, kann er einen Unterhaltsvorschuss beantragen.
Was getrennte Eltern in dieser Zeit beachten müssen, das schilderte uns Sina Fröndrich. Pandemie hin oder her, Ostern ist trotzdem und das Wetter ist uns hold. Da können die Eier vielleicht im Garten oder im Balkonkasten versteckt werden. Für das Färben der Eier bieten sich natürliche Substanzen an, aus Spinat oder rote Beete etwa. Anregungen erhalten Sie im Verbrauchertipp von Susanne Kuhlmann.
Kurkuma, Karotten, Kaffeepulver. Aus manch einem Gewürz und Gemüse lässt sich eine Lösung zum Ostereierfärben kochen, sagt Christiane Kunzel von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Eier können super mit roten Zwiebelschalen gefärbt werden oder auch mit rote Beete. Das gibt dann einen schönen roten Ton. Es kann auch mit Rotkohlblätter gefärbt werden. Das wird dann so leicht blau oder lila Ton. Dann müssen allerdings diese Pflanzenteile vor dem Färben etwa 45 Minuten lang kochen und dann in den Sud sollten sie die Eier dann hart kochen.
Alexandra Steinke bietet in ihrem Bioladen in Leverkusen auch fertige Natureierfarben an.
Und das Besondere daran ist, dass man bunte Eier mit einem Arbeitsgang erhält. Also das Kochen und das Färben ist ein Arbeitsgang und sind eben nur natürliche Farben, die verwendet werden, also aus natürlichen Zutaten. Sie haben ein sehr gutes Farbergebnis, insbesondere wenn man weiße Eier hat.
Dunkle und kräftige Farben funktionieren aber auch bei braunen Eiern gut. Anders als in den zurückliegenden Jahren hat Christiane Kunzel von der Verbraucherzentrale keine Bedenken mehr gegenüber den herkömmlichen Farben aus dem Supermarkt.
Das sind alles Farben, die auch zum Färben von Süßigkeiten erlaubt sind.
Und deshalb sei die Auswahl der Eier wichtiger als die Auswahl der Farben.
Sind es Käfigeier, Bodenhaltung, Freilandeier oder Biohaltung? Das finden wir auf dem Stempel, auf jedem Ei, die Angabe. Die Legehennenhaltung, das ist das, was am Anfang steht, die erste Zahl. Da steht 0 für Biohaltung, 1 für die Freilandhaltung, 2 für die Bodenhaltung und 3 für die Käfighaltung.
Woher die Eier im Fall der bunten Partyeier stammen, die es nicht nur in der Osterzeit gibt, ist dagegen nicht immer erkennbar.
Wir haben nur die Erfahrung gemacht, dass bei den abgepackten bunten Eiern tatsächlich freiwillig die Legehennenhaltung häufiger angegeben wird. Bei den losen bunten Eiern, die man jetzt so beim Metzger oder beim Bäcker kaufen kann, habe ich sowas noch nie gesehen. Und ja, da habe ich es dann eben nicht mehr in der Hand, was es für eine Legehennenhaltung ist und ob die Eier zum Beispiel aus Deutschland kommen.
Mit der richtigen Kochtechnik sind gefärbte Eier übrigens recht lange haltbar, vorausgesetzt, sie sind frisch. Und?
Wenn ich die Eier koche, muss die Schale unversehrt sein. Das heißt, ich darf die Eier vorher natürlich nicht anpieksen und sie sollten eben halt keinen Riss in der Schale haben. Und dann ist die Haltbarkeit zum Zweiten abhängig vom Abschrecken. Ich sollte möglichst die Eier nicht abschrecken, denn dann ist das Ei tatsächlich 4 Wochen sogar bei Zimmertemperatur haltbar. Wenn ich allerdings abschrecke, dann muss ich die Eier im Kühlschrank aufbewahren und dann ist es eigentlich nur noch eine Haltbarkeit von 2 Wochen gegeben.
Frische Eier und ein bisschen Zeit und Lust zum Ausprobieren. Mehr braucht es nicht zum Färben individueller Ostereier. Für besonders Kreative mit flüssigem Wachs und einer Nadel können Muster auf hartgekochte Eier gezeichnet werden. Nach einem kalten Farbbad wird das Wachs über einer Kerzenflamme wieder zum Schmelzen gebracht und das weiße oder braune Muster tritt hervor. Auch Zitronensaft verhindert, dass die Schale Farbe annimmt.
Ostern wird also wieder bunt. Das war der Verbrauchertipp von Susanne Kuhlmann.
Ja, danke Britta Fecke mit dem Neuesten aus dem Bereich Umwelt und Verbraucher. Das war der Vormittag im Deutschlandfunk. Nach den Nachrichten folgt die Sendung der Mittag. Ein Thema, der anhaltende Streit um die Corona-Bonds. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Michael Röhl.